Verlag CH Beck. Die Leseprobe.
Frank Westermann. Das Schicksal der weißen Pferde. Ein gewisser Herr Brabenetz, Pferdekenner aus Wien, stand wie ein Zirkusdresseur in der Manege der Lipizzanerwelt. Er kannte ihre Kreise, ihre Art. Einen Computer besaß er nicht. Die Abstammungslinien von 5000 Pferden hatte er im Kopf. Herr Brabenetz war das lebende Archiv des Dokumentationszentrums für altösterreichische Pferderassen. Zusammen mit seiner Frau Susi stand er im Wiener Telefonbuch. Vereidigter Fachmann für die Pferdezucht. Ich ging vor den Fenstern meines Arbeitszimmers auf und ab und studierte drei deutsche Sätze ein. Dann wählte ich die Nummer und erklärte Brabenetz, ein dunkles rollendes R, wer ich war und weshalb ich ihn gern sprechen würde. Ich erzählte auch, dass ich am nächsten Wochenende in Wien sei, um die spanische Reitschule zu besuchen. Hofreitschule, sagte er. Hofreitschule, nahm ich den Faden wieder auf. Herr Hartmann, bevor Sie fortfahren, darf ich Sie zunächst einmal fragen, wie alt sind Sie? Ich zögerte, ob ich erst meinen Namen wiederholen oder mein Alter nennen sollte. 42, sagte ich. Ha, dann bin ich doppelt so alt wie Sie. Ich bin 84. Ich gratulierte ihm zu seinem Alter und brachte die Lipizzaner zur Sprache. Was mich am meisten faszinierte, war die Idee ihres Adels. Ein von Menschen gezüchtetes Tier auf der höchsten Sprosse der Rassenveredelung. Wenn es jemanden gab, der mir alles über die Hintergründe dieses Kaiserpferdes erzählen konnte, dann war er es. Herr Brabenetz legte dar, dass die Welt um ihn herum in seinem Alter nicht mehr so tobte und brauste wie früher. Wenn ich ihm einen Brief schriebe, würde er innerhalb von 2 Wochen antworten. Aber darf ich Sie einstweilen fragen, was Sie genau von mir wollen? Ich fing mit Conversano Primula und dessen Vorfahren an, von denen Piet mir einmal erzählt hatte, dass unter ihnen berühmte Hengste gewesen waren, die in Wien aufgetreten seien. Er hörte kurz zu und fragte dann, »Sind Sie Soldat gewesen?« »Nein«, musste ich zugeben. »Dann wird es schwierig. Wie sollte ich Ihnen die Sachen erklären können, wenn Sie nie in der Armee gewesen sind?« »Ich bin aber im Krieg gewesen«, sagte ich, »auf dem Balkan und im Kaukasus.« »Ah, ich auch«, hörte ich ihn sagen, »auch auf dem Balkan und fast im Kaukasus. Wir waren auf der Krim gelandet, 1942.« »Aber wir sind nicht weiter als Kertsch«, er unterbrach sich und fragte dann, »Govorite poruski?« Ich antwortete ihm auf Russisch. Brabenetz knurrte. »Ich habe es gesprochen. Sehen Sie, ich war 2,5 Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Da hat man Armee-Russisch gelernt.« »Aber wissen Sie was, rufen Sie mich am Sonntag an, wenn Sie in Wien sind, dann lasse ich Sie wissen, ob ich Sie am Montag treffen kann.« Wien. Allein schon das Wort rief bei mir die Stimmung von Sonntagnachmittagsbesuchen bei alten Tanten wach, wo Langeweile sich zu gleichen Teilen mit Zigarrenrauch mischte. Auf eingerahmten Erinnerungsfotos von Hochzeitsreisen, Onkel so und so in einem karierten Jackett und die dazugehörige Tante mit hochgesteckten Locken, zeigte die Stadt ihre prahlerische Fratze. Als Kind liebte ich Sachertorte, mochte aber nicht die Schnitzel mit ihrer gelben Haut. Und wenn die Wiener Sängerknaben zu Weihnachten im Fernsehen ihre ätherischen Lieder sangen, sah ich ihnen mit offenem Mund zu, aber nur, weil sie mit 10 oder 11 Jahren, so behauptete meine Schwester, wie Hengstfohlen kastriert würden. Mein Hotel beim Wiener Arenberg Park lag im Schatten zweier Bauwerke, die Kühltürmen ähnelten. Höher als Kathedralen. Unwienerisch konnte es kaum sein. Fensterlos, grau, in einem Park voller Skateboarder. Der Angestellte an der Rezeption erzählte, dass es Flak-Türme seien, Verteidigungsanlagen mit vier hohen Ausgucken für Flugabwehrkanonen, abgekürzt Flak. Sechs solcher Kolosse waren 1943 und 1944 im Herzen Wiens aus dem Boden gewachsen, um die Luftabwehrgeschütze über die Stadt hinauszuheben. Zum Abriss war es nie gekommen. Ich ging in den Park und berührte die Außenmauer eines der Flak-Türme. Man konnte die faserähnliche Struktur der Verschalung fühlen. Es gab einen Eingang, einen dunklen, saugenden Schacht, der an der Kasse einer modernen Kunstausstellung endete. Hinter all den Massen von Beton war es kalt wie in einem Kühlhaus. Auf dem Weg nach oben, über Treppen und Lastenaufzüge, kam ich immer wieder an Skulpturen oder Installationen vorbei. Ein verwelkter Rosengarten, ein Miniaturflugzeugträger, der auf einem Hügel gestrandet war, ein Video, das unablässig Peace verkündete. Draußen, auf der windigen Aussichtsplattform, die um den Turm herumlief, konnte man aus 60 Meter Höhe den Stephansdom und andere Landmarken der Stadt ausmachen. Ich sah den Lauf der Donau, in ein starres Kanalbett gezwungen, und weit davon entfernt, blau zu sein. Auch das war also nicht, wie ich es erwartet hatte. Wien hielt fortwährend Überraschungen für mich bereit. Bei der Haltestelle Volkstheater, wo ich aus der U-Bahn stieg, wurde ich von einem Protestmarsch verschluckt. Die österreichische Flagge schwenken, zogen die Demonstranten zur Rolltreppe. Sie entrollten Transparente mit der Aufschrift »Gegen die EU-Diktatur« und skandalierten »Österreich bleibt frei«. Oben angekommen, schüttelte ich die Demonstranten ab. An der Ecke beim U-Bahn-Eingang stand ein Barockgebäude, das so riesengroß war, dass es bestimmt 10 Minuten gebraucht hätte, um es zu umrunden. Es waren die königlichen Ställe, nicht zu verwechseln mit der noch exklusiveren Unterkunft der Lipizzaner, die in der Blütezeit der Habsburger Monarchie mehr als 600 Pferde beherbergten. Im Jahr 2001 war der Komplex zum Museumsquartier umgebaut worden. Die Gemälde von Schiele, Klimt und Kokoschka hatten den Platz der bunten Sammlung von Paradepferden eingenommen, unter ihnen 32 identische Kladruber Kutschpferde, 16 weiße und 16 schwarze, für Begräbnisse. Im Innenhof standen Dutzende Liegebänke aus lila Plastik. Wer sich dort hineinlegte, kam nicht umhin, sich zu fragen, was bloß mit der sprichwörtlichen Antiquiertheit geschehen war, für die Wien stand.
Weitere Infos unter www.chbeck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.